Ja, wir wollen heute auch weiter einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium betrachten und damit rechnen, dass Gottes Geist zu uns reden will. Wir betrachten das Johannesevangelium ja bewusst. Wir haben die Gründe dafür gefunden, dass es einmal als das vollkommen glaubwürdige Zeugnis ist. In der Tora steht da, dass es ein glaubwürdiges Zeugnis aus zweierlei Munde kommen musste. Und hier haben wir 2 mal 2, das Evangelium, 4 Evangelien, also vollkommen glaubwürdig. Wir haben weiter den Grund, dass das Johannesevangelium Jesus Christus als Gottes Sohn offenbart. Und wir haben die besondere Ausrichtung des Johannesevangeliums, dass ja allen Menschen der ganzen Welt, der ganzen Weltbevölkerung, das ewige Leben durch den Glauben an Jesus Christus anbieten will und sie dorthin führen. Wir haben das Johannesevangelium besonders mit dieser Frage betrachtet: Was konkret muss ein Mensch denn tun? Und das haben wir schon als Art Zusammenfassung im ersten Kapitel gesehen, nämlich als erstes Gottes Maßstäbe anerkennen, zu erkennen: Ich bin, ich persönlich bin ein Sünder, ich bin getrennt von Gott, und ob ich nun Jude bin oder nicht, ich brauche Hilfe, ich brauche den Retter, ich brauche das Eingreifen Gottes. Das war die Botschaft Johannes des Täufers. Und dann im zweiten Schritt die Botschaft des Retters kennen, hören und annehmen, die Botschaft des Messias. Nur so können wir im Vertrauen auf ihn Sündenvergebung empfangen. Die Bibel nennt das auch Neugeburt oder Reinigung von unseren Sünden, Gemeinschaft mit Gott. Nur durch den Glauben an den Messias und an sein Opfer ist das möglich. Aber darüber hinaus wird er uns nicht nur Sündenvergebung schenken, sondern auch durch den Heiligen Geist die Belebung, die Befähigung, so zu leben, das zu tun, was Gott will. Wir sind bisher bis Kapitel 2 gekommen. Dort haben wir als letztes das erste Zeichen Jesu gesehen, dass er in Kana Wasser zu Wein verwandelt hat. Es wird extra auf betont, dass er ein Zeichen ist. Es ist nicht ein einfaches Wunder, natürlich übernatürlich, Wasser zu Wein zu machen. Aber hier wird besonders das Zeichen betont, die Symbolkraft. Und Wein steht im Alten Testament, Wein steht in der Bibel für Freude. Und der Herr Jesus will damit klar machen: Er ist die eigentliche Quelle der Freude. Nur in ihm ist dauerhafte, echte, bleibende Freude zu finden. Auch nicht in dem, ja, in allen Dingen, die wir Menschen und so denken. Auch in der Hochzeit, auch in der Ehe ist diese Freude nicht zu finden, sondern in Christus. Kana liegt in Galiläa, deswegen habe ich hier mal die Karte aufgezeigt. Die Taufe Jesu war hier unten, kurz im Toten Meer. Dort taufte Johannes. Danach ging Jesus ja in die Wüste, wurde vom Teufel versucht. Das ist im Johannesevangelium nicht berichtet. Das Johannesevangelium geht dann gleich in Kapitel 2, wo Jesus wieder in Galiläa ist. Er ist von Kana, haben wir auch gesehen, nach Kapernaum gegangen. Kapernaum, auch hier oben in Galiläa, eine Stadt direkt an der Küste des Genezareths. Heute wollen wir nun weiterlesen, Johannes 2, Abvers 13.
Das Passa der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen, und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Schafft das weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihm nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was den Menschen war.
Diesen Textabschnitt wollen wir heute betrachten und wir wollen Stück für Stück vorgehen. Jesus ging zum Passa nach Jerusalem. Das habe ich auch noch auf der Karte hier dargestellt. Jerusalem also hier weiter unten und der Begriff hinauf resultiert daher. Wir sehen, Kanaan liegt 210 Meter unter dem Meeresspiegel. Der Meeresspiegel ist so das Suchsystem, wo man Höhen weltweit vergleichen kann. Und Jerusalem liegt nun 600 bis 800, je nachdem, wo man das 826 Meter über dem Meeresspiegel, also deutlich höher. Der See Genezareth also unter dem Meeresspiegel, Jerusalem darüber. Jesus geht von Kanaan also nach Jerusalem und dort geht er in den Tempel und ich habe hier mal ein Bild vom Tempel in Jerusalem zur Zeit Jesu, der sogenannte herodianische Tempel. Herodes hatte ihn im Gunst bei den Juden, bei dem Volk der Juden, zu werden ausgebaut. Denn es ist ein riesiges Tempelareal. Und jetzt muss ich mal eben hier in dieser Halle, dieser Säulenhalle, königlichen Säulenhalle wird sie genannt, tagte der Sanhedrin, der oberste Rat der Juden, man kann sagen, der Bundestag der Israeliten, der tagte in der Südostecke dieses Tempelareals, zurückzuführen, also er besteht aus 71 Teilnehmern, Mitgliedern dieses Hohen Rates. Das geht auf 4. Mose 16 zurück, wo Mose angewiesen wird, 70 Älteste oder 70 Leute von den Ältesten aus dem Volk zu nehmen, 70 und die ersten anderen 70, das wurde beibehalten bis dorthin. Dieser Sanhedrin, dieser Rat von Israel, hatte entschieden, dass im Tempelbereich, in dem Westbereich dieser Halle hier, dieser Markt der Opfertiere stattfinden durfte. Das geht natürlich zurück, müssen wir uns mal vor Augen führen, ist für uns vielleicht ein bisschen ungewohnt. Wenn jemand ein Opfer bringen wollte oder musste, musste er nach Jerusalem zum Tempel, um dort dieses Tieropfer darzubringen oder darbringen zu lassen durch die Priester. Es war natürlich ziemlich mühselig, stell dir mal vor, du nimmst dir ein Schaf und du willst von Galiläa, ich habe die Karte noch vor Augen, ganz runter nach Jerusalem oder hoch, die Berge hoch und die ganze Zeit ein Schaf mitschleppen. Deswegen ist natürlich vernünftig und klug, dass Leute dort im Tempelbereich angeboten haben, diese Tiere dort zu kaufen, dann brauchte man sie nicht ganz dahin bringen. Und der Sanhedrin, der oberste Rat der Juden, hatte entschieden, das darf im Tempelbezirk in der Säulenhalle stattfinden. Jesus kommt nun dahin und sagt, was soll das hier? Er sieht diese ganzen Tiere da und ist nicht so begeistert. Ich habe hier noch ein anderes Bild. Wer verlässt die Informationen, die wir den Tempel in Jerusalem haben will, der guckt lieber hier, der Messias im Tempelfunk kommen. Archäologen, Rittmeier, Livi, die wirklich zur Ehre Gottes, die ihren Beruf ausüben und auch die Informationen dort ins Internet stellen. Was sagt Jesus zu dieser Entscheidung von den Sanhedrin?
Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. In den Wechseln verschüttete er das Geld und stieß die Tische um und zu den Taubenverkäufern sprach er.
Ja, und jetzt die Aussage Jesu.
Schafft das weg von hier, mach nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus.
Jesus sagt also, macht es nicht. Macht nicht den Tempelbezirk zu einem Kaufhaus. Übrigens, diese Aussage unterscheidet sich ganz klar von dem, was er kurz vor seinem Tod am Kreuz bei seinem Tempelbesuch und der Tempelreinigung dort sagt. Es gibt zwei Tempelreinigungen, einmal die hier ganz zu Beginn seines Dienstes und dann die in den synoptischen Evangelien, wo er andere Dinge, andere Worte gebraucht, wo er von einer Räuberhütte spricht. Hier sagt er, es macht nicht ein Kaufhaus aus dem Tempel. Das hat auch den Klang, hört auf damit, macht es nicht. Später dann sagt er, ihr habt eine Räuberhütte daraus gemacht. Das ist ein paar Jahre danach, kurz vor seinem Opfertod. Hier sagt er, macht kein Kaufhaus darauf, als der Gedanke, Opfertiere dort zu verkaufen, ist vernünftig und durchaus legitim. Jesus sagt aber, dem Grundgedanken, dass Leute dort im Tempel Gott begegnen sollten, und das tut man normalerweise in Ruhe, widerspricht dieser Tiermarkt im Tempelbezirk, besser wäre es draußen, außerhalb des Tempels. Macht es nicht, sagt den Israeliten hier. Aber sie hören nicht auf, und bei der zweiten Tempelreinigung sehen wir, er sagt, ihr habt eine Räuberhütte daraus gemacht. Klar, Menschen, die Geld verdienen wollen, sie überlegen, wenn Leute hier Opfertiere kaufen, die sie nicht durchs ganze Land schleppen mussten, dann sind sie auch bereit dafür, mehr zu zahlen, als sie da in ihrer Heimat in Galiläa bezahlen mussten. Und deswegen wurden die Preise immer höher. Ja, und Jesus sagt dann Räuberhöhle, weil die Preise völlig überzogen waren. So ähnlich wie beim Muttertag, wo die Blumen auf einmal das Dreifache kosten. So ähnlich haben die es da gemacht, im Tempel die Opfertiere dann zu völlig überzogenen Preisen angeboten. Später dann. Jetzt sagt Jesus, macht das nicht. Aber wir sehen auch, mit dieser Aussage stellt er sich gegen den Sanhedrin, gegen das Entscheidungsgremium der Juden. Er stellt sie über sie. Sie sagen, ihr dürft. Jesus geht dahin und sagt, nein, Gott will das nicht. Ihr dürft das nicht. Und damit ist klar, es geht hier eigentlich um den Autoritätsanspruch Jesu Christi. Darf er sowas oder darf er sowas nicht? Ist er der Maßstab für gut und richtig oder nicht? Ist der Sanhedrin die jüdischen Überlieferungen und Überzeugungen. Und wir sehen hier in diesem Textabschnitt drei unterschiedliche Reaktionen auf diesen Autoritätsanspruch Jesu Christi. Als erstes sehen wir die Juden. Die Juden mit dem Begriff ist gerade im Johannesevangelium nicht das ganze Volk Israel gemeint, also nicht das Volk, die Juden, sondern es sind die führenden Juden gemeint, die geistlichen Leiter, deren Spitze der Sanhedrin stand. Was sagen die, wie reagieren die? Sie erkennen ganz klar, er stellt sie wie ihre Autorität und sagen, legitimiere dich durch ein Zeichen, dass du sowas tun darfst. Dabei müssen wir uns vor Augen führen, es war in Israel bekannt, was Jesus schon getan hatte. Gerade die geistlichen Führer wussten ganz genau, dass er zum Beispiel Wasser in Wein verwandelt hat in Kanaan. Sie wussten genau, was er getan hatte. Sie waren informiert über ihn. Und sie hatten das geprüft, aber die kommen jetzt auf ihn zu und sagen, warum tust du das? Darfst du das überhaupt? Weise dich aus als Gott. Zeige dir über die Tüche Kraft. Was macht Jesus darauf, der die Allmacht hat, der alles tun kann? Wir hätten wahrscheinlich was anderes erwartet. Jesus antwortet nicht mit irgendwelchen Handlungen, sondern er sagt, brecht diesen Tempel ab. Wir wissen aus dem Evangelium, wir haben weitergelesen, dass mit diesem Tempel, den er abbrechen sollte, natürlich sein Leib gemeint war. Und dass es da um die drei Tage im Grab und dann um die Auferstehung ging. Aber überlegt euch mal, es geht hier um Autoritätsanspruch. Jesus geht gegen den Sanhedrin-Chef über ihn, die fragen ihn, legitimier dich, und dann gesagt ihnen sowas. Die Antwort, die Juden dieser geistlichen Führung dann darauf.
In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten?
Sie verstehen das natürlich nicht. Und gegen ihn an und sagen, das geht gar nicht. Was du hier sagst, ist Quatsch. Ihr nehmt deine Autorität nicht an. Es ist vollkommener Quatsch. 3 Tage, sagst du? 36 Jahre hat es bisher gedauert, diesen Tempel aufzubauen. 46. Also erste Reaktion, Ablehnung. Diese jüdische Führungsgremium, die geistigen Leiter, wollen nicht. Wollen ihre Macht behalten. In Lukas 19, Vers 14 wird es klar formuliert, dort heißt es, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist die Einstellung, die dahinter steht. Die jüdischen Führer lehnen Jesus als Messias ab, weil sie nicht wollen, dass er was sagen soll. Sie sind diejenigen, die den Ton ergeben, nicht Jesus. Als nächste Woche sehen wir dann, also viele in der Bevölkerung, die haben natürlich, was Macht angeht, nicht zu befürchten. Das sind sowieso die Entscheidungsträger. Die machen mit, glauben an ihn, ja, der Messias, er tut Zeichen, auch in Jerusalem. Das übrigens zeigt, dass er da auch welche getan hat. Und dass es nicht die armen geistigen Leiter sind, die keine Zeichen sehen durften, sondern sie hatten genug übernatürliche Zeichen. Aber sie haben diese Zeichen nicht so gedeutet, dass sie sich dem Messias untergeordnet haben, sondern sie haben gesagt, nee, wir wollen nicht. Zeichen kann man immer unterschiedlich interpretieren. Jesus vertraut sich diesen vielen aber nicht an. Wem vertrauen wir? Leuten, von denen wir überzeugt sind, dass sie es ernst, dass sie es gut mit uns meinen. Das heißt, diese vielen, die hier glauben, aufgrund der Zeichen, die sie sehen, denen vertraut Jesus nicht. Zweite Reaktion habe ich aber genannt, Zeichen glauben. Sie glauben, ohne dass es jetzt große Konsequenzen hat, den Zeichen, die sie sehen. Irgendwie ist Jesus übernatürlich. Und dann haben wir noch eine dritte Reaktion hier im Abschnitt. Nämlich die Jünger, die zwar auch nicht das verstehen, erst hinterher, was Jesus sagt, aber sie glauben dem, was in der Schrift steht, das heißt das Alte Testament, sie glauben und vertrauen dem, was Jesus sagt. Sie nehmen es an. Auch wenn sie es in dem Moment nicht voll verstehen. Also, dritte Reaktion. Schriftglauben. Sie glauben dem, was in der Bibel steht, was im Alten Testament steht, was sie von Gott bisher gelesen hatten. Diese drei Reaktionen erinnern natürlich an die vier prinzipiellen Reaktionen, die Jesus uns im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld beschreibt. Wir kennen das wahrscheinlich die meisten aus der Kinderstunde. Ich gehe mal gleich zur Deutung dieses Gleichnisses über in Lukas 8, Vers 11. Dort heißt es.
Das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Samen ist das Wort Gottes. Die am Weg sind die, welche es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzeln. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Was aber unter den Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügen des Lebens erschöpft und sind nicht zu reifen.
Hier haben wir prinzipiell die gleichen Reaktionen. Das erste, Ablehnung, weil man Gottes Wort nicht glaubt, der Weg. Teufel nimmt es weg, die Vögel, man glaubt ihn nicht, der Botschaft Jesu, man lehnt es ab, nicht wie die geistige Führung. Zweite Reaktion, Annahme, aber ich habe hier geschrieben, ohne Wurzeln, wie wir es hier im Gleichnis kriegen. Ja, es hört sich gut an, okay, ich nehme das auf, aber wenn Probleme kommen, irgendwelche Unannehmlichkeiten, dann hängt man sein Fähnchen nach dem Wind, dann legt man das wieder ab und sagt, ach, naja, zuerst ist das alles nicht. Annahme, aber ohne Wurzel. Zweitens, oder als drittes haben wir dann die Annahme, aber andere Dinge sind wichtiger. Sorgen des Lebens, der Reichtum. Ja, ist eine gute Botschaft, die nehme ich an, aber wenn andere Dinge kommen, die sind wichtiger und lassen die Botschaft dann ersticken. Bringt keine Frucht, hat keine Konsequenzen. Vierte Reaktion haben wir hier noch nicht. Ich nehme jetzt mal Matthäus 13, Vers 23.
Das gute Erdreich gesehen, aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht. Und der eine trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, ein dritter 30.
Die vierte Reaktion ist also auch Annahme, aber begründet darauf, dass man Gottes Wort versteht, annimmt. Ich habe es immer Bibelglaube genannt. Und dann ein entsprechendes Handeln danach, gehorsames Handeln, es bringt Frucht, es hat Auswirkungen. Und damit sind die drei Reaktionen, die wir in Johannes 2 lesen, auf den Autorität und Wort Jesu Christi, ich habe es so formuliert, einmal Ablehnung, als zweites oberflächliche Annahme und als drittes Gehorsam Annahme. Und der Heilige Geist stellt uns heute Morgen, stellt dir heute Morgen, dir und mir die Frage, wie gehst du mit dem Autoritätsanspruch Jesu Christi in deinem Leben um? Nimmst du es an? Sagst du, okay, Jesus muss irgendwie göttlich Gott sein, nach dem, was er getan hat? Vielleicht bist du im Umfeld groß geworden, wo deine Familie oder deine Bekannten auch so sind. Ja, als die lesen die Bibel und sagen, Jesus Gott, hast du das angenommen? Was ist, wenn auf einmal Probleme kommen, wenn du abgelehnt wirst, wenn du angefeindet wirst, wenn es Konsequenzen hat, wenn es einen Preis für dich bedeutet? Ist Jesus dann immer noch Gott? Und hat die absolute Autorität über dein Leben? Lässt du ihn Gott sein? Wie ist es, wenn andere Dinge auf einmal in Konkurrenz zu stehen? Einerseits Bibel lesen, Zeit mit Gott verbringen, sich treffen mit Glaubensgeschwistern, andererseits Dinge, die du vor Augen hast. Geld verdienen, was weiß ich, was dich gerade beschäftigt. Du hast andere Ideen. Du überlegst vielleicht morgens aufstehen, Gottes Wort lesen oder bleib ich doch ein bisschen liegen. Du überlegst vielleicht heute Abend Bibelstunde, bleib ich lieber auf dem Sofa oder ich habe noch so viele andere Dinge zu tun, das und das und das müsste gemacht werden. Vertraust du darauf, dass Gott dich befähigen kann, die Dinge dann auch eine andere Zeit zu schaffen? Oder sagst du, ja, ich entscheide jetzt mal, ich mache das so. Lässt du Gott Herr sein in deinem Leben, Gott sein, oder entscheidest du selber, bist du der Herr deines Lebens? Heute wird an vielen Stellen gesagt, mach dein Ding, folge deinen Wünschen, deinen Interessen, verwirkliche dich. Das ist eigentlich kein neuer Gedanke, es gab es schon immer. Etwas anders formuliert. In Sprüche 18, Vers 1 sagt Gott genau zu diesem Thema, wer sich absondert, der sucht das, was ihn gelüstet. Interessante Formulierung, hört sich ein bisschen schwierig an. Der erste Weg, um Sünde akzeptabel zu machen, ist, dass man Sünde einen anderen Namen gibt. Dass man die Dinge schön formuliert. Und heute heißt es, verwirkliche dich. Mach dein Ding. Die anderen was anderes wollen als sie, mach dein Ding. Hört sich schön an. Gott sagt dazu, wenn du dich absonderst, wenn du dein Ding machst, allein, dann suchst du das, was du willst, das, was du gelüstest. Aber das Vers geht dann noch weiter, und da heißt, so entziehst du dich oder kämpfst du gegen alles, was heilsam ist, wenn du diesen Weg gehst. Wenn du dich absonderst, wenn du dein Ding machst, dann entziehst du dich allem, was heilsam ist. Das, was gut für dich ist, weil Gott dich heilen will, zu den Menschen machen, den du eigentlich sein sollst. Neutestamentlich formuliert, die Gemeinschaft mit Gottes Wort, die Gemeinschaft mit seinen Kindern, die Dinge, die Gott uns sagt, sind heilsam nötig, uns umzustalten in das Bild, in den Charakter Jesu Christi. Wenn du alleine bist, wenn du das machst, was du für richtig hältst, was du willst, was dir gefällt, dann entziehst du dich diesen Dingen, die heilsam sind für dich. Vielleicht kennst du Menschen, wo du denkst, okay, die lesen gerne die Bibel, die gehen auch gerne zur Bibelstunde, die brauchen sowas, die wollen das. Mein Ding ist es nicht. Ich brauche es nicht. Die Frage ist, lässt du Gott Gott sein in deinem Leben oder nicht? Sehr wahrscheinlich haben, oder nicht nur wahrscheinlich, sicher haben es die Menschen, die heute gerne Bibel lesen, auch gelernt. Es war nicht immer so in ihrem Leben. Und damit möchte ich zum Ende kommen. Der Grundgedanke bei diesem Thema ist, Gott bietet uns die Beziehung zu ihm an, als unverdientes Geschenk freiwillig. Die Folgen daraus, aus dieser Errettung, sind, dass wir ihn wirklich Gott sein lassen in unserem Leben und er uns dazu auch befiehlt durch seinen Heiligen Geist. Erste Rettung, dann als Folge das gehorsame Leben, das Annehmen und das Umsetzen von dem, was Gott sagt. Wir haben heute Morgen schon gehört, dieser Gedanke. Gehorsam heißt nicht mein Wille geschehe, sondern deiner, Gottes Wille. Das musste auch Jesus lernen, so wie jeder Mensch auch. Erste Rettung, dann als Folge die Hingabe und der Gehorsam. Der Heilige Geist sagt das durch Paulus in Epheser 2, Vers 8 folgendermaßen.
Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme.
Erste Rettung, dann Frucht, dann Gehorsam. Die Frage an dich heute Morgen, lässt du in deinem Leben Gott wirklich Gott sein oder bist du selber derjenige, der entscheidet?